APS Magazine.
Verstehst du die Welt nicht mehr? Mach dir keine Sorgen. Wir tun es auch nicht, aber mir hätte man.
Hallo, hier ist das ABS Magazin Arbeit, Bildung und Soziales. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr zuhört. Hier ist die Runde der Redaktion sozusagen mal ein bisschen in größerem Kreis versammelt. Ganz konkret, heute gibt's was, was wir euch schon die ganze Zeit erzählen wollen, nämlich einen Jahresrückblick über das vergangene Jahr. Wir haben hier ein paar Redaktionskollegen da und zwar, am besten stellt ihr euch kurz selber vor, oder?
Nils.
Etta.
Und Dada.
Und natürlich Michael.
Ja, hallo. Wir haben uns gedacht, wir fassen mal ein bisschen zusammen, was wir im letzten Jahr alles für Sendungen mit euch, für euch gemacht haben und erzählen so ein bisschen dir von den Highlights oder zumindest, wo wir denken, das waren die Highlights.
Und wir wollen dabei auch ein bisschen angeben natürlich, was wir alles so ja für Themen drauf hatten die letzte Zeit.
Und wir wollen natürlich gegebenenfalls auch noch ein paar aktuelle Informationen nachschieben, wie die Dinge sich entwickelt haben im letzten Jahr.
Ja, dann fangen wir doch mal gleich an. Wie haben wir denn überhaupt letztes Jahr angefangen? Also zu dem Zeitpunkt muss man dazu sagen, dass wir eigentlich als ABS-Magazin noch zweiwöchig waren.
Ja, genau.
Das heißt, wir haben dann irgendwann mal im Laufe des Jahres, um ganz genau zu sein, April, Mai, fingen wir dann an, die Redaktion zu erweitern. Wir haben expandiert, haben zuzüglich neue Redakteure bekommen und haben dann uns beworben bei der Programmkommission bei Radio X und haben gesagt, wir wollen wöchentlich jetzt uns erweitern und auch berichten. Und ja, seitdem haben wir jetzt den Mittwoch zwischen 16 und 17 Uhr. Seit Mittwoch diesen Jahres. So sieht's aus.
Und seit wir wöchentlich on air sind, haben wir auch eine Homepage, wo wir die ganzen Sendungen des letzten Jahres auch im Archiv haben. Und das hat uns jetzt sehr geholfen, nochmal nachzuschauen, was wir eigentlich alles so, ja, worüber wir eigentlich gesprochen haben.
Ja, da muss ich auch sagen, wir haben ja nicht nur die Homepage, wo wir das Archiv haben, da gibt's ja auch den Chat. Also ganz konkret, jetzt bei dieser Sendung wird der nicht funktionieren, aber wenn wir sonst immer eine Live-Sendung haben, könnt ihr da auch oft die Redakteure im Studio direkt erreichen und könnten einen Kommentar geben oder eine Frage stellen und das hat dann auch Einfluss auf die Sendung.
Ja, genau. Und diese Seite, von der wir hier gerade sprechen, die erreicht ihr unter www.absmagazin.de. www.absmagazin.de. Ach ja.
Cool.
Schön. Ja, und das ist unsere Seite und da findet ihr die meisten Sendungen, die im letzten Jahr liefen, nochmal zum Nachhören.
Und was haben wir da alles so gemacht? Also im Januar oder im Februar?
Unterschiedliche Themen.
Also eine ganze Menge haben wir gemacht.
Ganze Menge, ja. Wir haben irgendwie im Januar war noch ein bisschen dieses Occupy noch aktuell und dann haben wir es hin und her geschoben mit aktuellen Themen, Ansätzen, Forderungen und Veränderungen.
Zum Beispiel der Demo zu Uri Jalloh, der in Dessau in einer Polizeizelle offenbar verbrannt ist, wie eben jetzt auch ein aktuelles neues Gutachten, unabhängiges Gutachten, was diesen Monat rausgekommen ist, jetzt nochmal bestätigt oder ja es in die Richtung bringt, dass es wohl eher so war. Und da wird es auch im nächsten Jahr wieder eine Demo geben am 7.1. Und das wird auch wieder ein Thema sein, womit wir uns dann wahrscheinlich auch beschäftigen. So war es letztes Jahr. Wahrscheinlich werden wir da noch ein paar Jahre dranbleiben müssen.
Ja, und das wird dann die Sendung wahrscheinlich sein am 8.1. Das ist sozusagen der Ausblick schon aufs neue Jahr, aber eigentlich wollen wir ja zurückblicken. Und das ist also eine aktuelle Entwicklung. Uri Jalloh, da bleiben wir dran an dieser Geschichte. Und Uri Jalloh ist eigentlich auch nur deswegen noch ein Thema, weil ein guter Freund oder Bekannter von ihm nicht locker lässt, um die Umstände seines Todes aufzuklären. Und darüber gibt es auch viele Unterstützer. Man kann da vielleicht auch noch ergänzen, dass dieser Freund in diesem Jahr auf einer Demonstration übelst verprügelt wurde von der Polizei und mehrere Tage im Krankenhaus war, aber er sich davon nicht einschüchtern lässt und um die Umstände um den Tod von Uri Jalloh aufzuklären. Und auch da gibt es also mehrere Prozesse oder hat es schon gegeben. Also es ist alles auch gerichtsanhängig und wir werden da versuchen, weiter dran zu bleiben.
Was anderes hat uns interessiert im Januar und auch im Februar, das ist das Thema Gentrifizierung und das hat uns in verschiedenen Facetten auch das ganze Jahr eigentlich nicht losgelassen.
Genau, also es gab, also wenn man dieses Wort benutzt, dann muss man natürlich ganz viele Themen dazu erstmal so feststellen. Also erstmal gibt es seit einigen Jahren die Initiative Wem gehört die Stadt? das ist einer der Bereiche. Dann gibt es andere Räume, die es hier in Frankfurt gegeben hat, wie das IWI, das dann dieses Jahr letztendlich geräumt wurde. Dann gab es natürlich ganz viele Besetzungen in der Stadt und außerhalb der Stadt von verschiedenen Gruppen und Initiativen. Also IWI wurde geräumt unter langen Diskursen und Klärungen, aber irgendwie haben sie sich nicht geeinigt oder einigen können aus verschiedenen Gründen und haben das IWI dann letztendlich geräumt. Dazu wurden eigentlich Parallelräume gesucht, wo halt eben Studenten und explizit natürlich eher die jüngeren Generation sich treffen kann, um sich zu begegnen, über Themen auszutauschen und natürlich auch einfach zusammen zu sein.
Ja, das IWI, das Institut für Vergleichende Irrelevanz, um vielleicht nochmal in der langen Version, war 10 Jahre lang immerhin besetzt an der Bockenheimer Landstraße und wurde dann eben im April geräumt. Und danach, das war, glaube ich, ein wichtiger Impuls eben für diese ganzen Stadtkämpfe, die es in Frankfurt gab, die es eben vorher auch schon gab mit der Initiative Wem gehört die Stadt? Und gerade auch diesen Entwicklungen da um den Umzug der Uni von Bockenheim ins Westend. Also was passiert eigentlich mit dem Areal? Da gibt's dann ja das Philosophikum eben, ein Gebäude, was da schon seit 15 Jahren, glaube ich, leer steht. Also seit sehr langer Zeit, länger als ich in Frankfurt lebe zumindest. Und gefolgt wurde das Ganze, gerade die IWI-Räumung danach, dann eben von verschiedenen Besetzungen um den sogenannten Blauen Block. Und das ist eine Initiative, die sich vielleicht als Alternative oder als neues Projekt...
Was, der Blaue Block?
Nein, ein neues Gebäude, einen neuen Block. Ort. Nicht nur für die Jüngeren, auch für die älteren Aktiven. Also alle Leute, die vielleicht selbstgestaltend... der schöne Spruch von dem IWI war ja immer, denken... wie ist es denn? Denken nimmt sich Zeit und Raum. Also so ein Raum sich nehmen möchte für Leute, die eben was denken möchten oder was organisieren möchten, die vielleicht sonst dafür keine Möglichkeiten haben. Das soll der Blaue Block sein. Und da gab es verschiedene Besetzungen und es konnte leider nicht gehalten werden, da eben so einen Ort zu finden.
Ja, und das war auch ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt hat und auch immer wieder beschäftigen wird. Im Allgemeinen auch die Auseinandersetzung, um wem gehört die Stadt, also Veränderungen im städtischen Umfeld, Gentrifizierung, die Umstrukturierung der Bevölkerungsbeschaffenheit in einer Stadt, die hier in Frankfurt genauso wie in anderen großen Städten hier in Europa oder auch international immer mehr voranschreitet. Also die Menschen, die weniger Einkommen haben als andere, werden aus der Stadt verdrängt, verjagt. Teilweise gehen sie frühzeitig. Auf der anderen Seite werden sie mit brutalen Methoden auch von den Hausbesitzern entmietet. Und das sind Themen, die wir für euch auch aufbereitet hatten dieses Jahr. Du lachst. Was lachst du?
Also man kann vielleicht zum Blauen Block noch sagen, es gab unterschiedliche Initiativen von denen, die haben jetzt auch im Gallus auch zu dem Thema, wem gehört die Stadt, einige Berichte, Erstattungen gemacht. Zuzüglich haben sie auch einen Dokumentarfilm erarbeitet, den man auch ersehen kann. Also wenn ihr im Allgemeinen Blauer Block eingibt, beziehungsweise auch in einer sogenannten freiberuflichen Journalismus, der sogenannten Frankfurter Gemeinezeitung, kann man da einige Berichte finden darüber.
Die heißt doch Allgemeine Zeitung.
Genau, aber in dem Fall heißt es Gemeine, also allgemein Frankfurter Gemeinezeitung. Mhm.
Also etwas anderes, wie die mit dem All davor.
Richtig.
Ja, und die Räumung des Blauen Blocks in der Krifteler Straße, also da gab es zuerst eine Besetzung in der Mainzer Landstraße, in Gallus sind diese beiden Objekte des Interesses für diese Initiative gewesen. Also, aber die Räumung des Hauses in der Krifteler Straße war eben von verschiedenen Problemen begleitet, was dann auch uns schon vielleicht jetzt in unserem Jahresrückblick schon in den September führt, denn das war kurz vor der Landtags- und vor der Bundestagswahl und da gab es dann eine Plakataktion, die dann eben Fotos von dieser sehr gewalttätigen Demo genommen hat und dann unter oder auf grünen Plakate geklebt hat und da versucht hat, ein bisschen vielleicht der Grünen Partei einen anderen Eindruck den Wählerinnen und Wählern zu geben davon, was eben da auch grüne Politiker machen können oder zu welchen Mitteln die eben auch greifen können, um dann auch so eine Initiative aus einem aus einem Ort, der ihr nicht rechtmäßig zusteht, vertreiben kann. Aber das ist ein Ausblick jetzt auf den September und wir sind ja eigentlich noch am Anfang des Jahres.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass Michael, den ihr jetzt vorhin schon gehört habt, der ist auch immer noch da, einer der Kollegen ist, die dieses Jahr zu uns gekommen sind aus dem Umfeld von Blockupy. Genauso wie die Dada auch im letzten Jahr. Und also Dada ist schon seit letztes Jahr dabei, Michael auch.
Naja, das hat sich so ein bisschen ergeben. Wir haben ja, ich sag mal, aus der Occupy-Ecke kommend ein bisschen Podcast gemacht. Ja, also mehr oder weniger regelmäßige Sachen gemacht, die im Internet verbreitet waren. Und hat sich das eben ergeben, auch mal zu gucken, wie es hier ausschaut, über eine UKW-Frequenz sozusagen was zu machen. Das war jetzt nicht nur ich, da waren auch noch andere Kollegas dabei, die jetzt nicht hier sind.
Ja, aber können wir ja gerade mal sagen, der Sascha, der heute Andi. Leider nicht da sein kann, und der Andi auch, sind da mit dazugestoßen, die Dada und der Ben. Da aus werden wir aber später noch was Occupy dazu sagen. Occupy
Frankfurter Radio, ja, genau.
Aber da werden wir später noch drauf eingehen, denke ich.
Ja.
Und so haben wir dann eine ziemlich große Redaktion plötzlich gehabt und eben diese ganzen Neuigkeiten mit der Homepage und so weiter, die wir vorhin schon erzählt hatten, eingeführt und haben dann auch uns gleich einige große Projekte vorgenommen, nämlich eine Sondersendung zum 1. Mai.
Ja, das war doch der Knaller. Also letzten Endes hatten wir an diesem Tag, 1. Mai, natürlich Feiertag, gab es einmal eine Großveranstaltung hier in Frankfurt. Es gab auch eine andere Veranstaltung, die hier gerne stattfinden wollte.
Sag doch was.
Ja, also die NPD wollte hier, die wollen ja schon seit Jahrzehnten Frankfurt zur Stadt der Bewegung machen, haben sie aber nie geschafft, weil es einfach in Frankfurt ein, wie nennt man das, soziales Umfeld gibt, das sich dagegen wehrt. Ganz Frankfurt hat auf allen Plätzen, die es so in Frankfurt gab, Straßenfeste veranstaltet und es gab also auch da verschiedene Aktionsbündnisse und wir hatten uns vorgenommen, als AWS-Magazin den Tag zu begleiten. Journalistisch und zu berichten, was in der Stadt so los war.
Vor allen Dingen, weil es ein Tag war, wo wir senden und sozusagen den Mittwoch dann als 1. Mai genutzt haben, um das komplett auch als Thema zu machen.
Ja, und wir haben da sogar als Redaktion eine Sondersendung machen können und das war von 12 bis 17 Uhr. Haben wir 5 Stunden von der Programmkommission genehmigt bekommen, um zu diesem Tag Berichterstattung machen zu können. Und wir haben da halt Politiker interviewt, waren auf der Straße unterwegs, hatten auch unterschiedliche Beiträge zum Thema und haben uns da versucht, dieser Thematik von mehreren Seiten zu nähern und aber auch haben geguckt, wo ist der 1. Mai, was bedeutet er und wo ist auch der Spaßfaktor dabei. Wir wollten uns also nicht von irgendwelchen dubiosen Menschen, die hierher kommen und die Stadt zu ihrer Stadt der Bewegung machen wollen, das wollten wir unterstützen, dass Frankfurt das nicht wird. Und das haben wir an diesem Tag journalistisch begleitet.
Aber eben auch, dass wir daran erinnern, was eigentlich der Tag der Arbeit ist, welche Bedeutung der eben für uns alle als Arbeitnehmerinnen hat und da ein bisschen auch wieder zu dem eigentlichen Sinn des Tags der Arbeit zurückzukommen.
Aber die Zeit rennt schon wieder und wir springen irgendwie ein bisschen. Vielleicht,
wir sind jetzt schon mal bis zum 1. Mai jetzt
gekommen. Bis zum 1. Mai, ja. Aber wir hatten im März und April hatten wir auch noch ein paar Punkte. Vielleicht, ihr winkt ab. Gut, dann winken wir ab. Ich winke auch mal, ich winke ins Mikrofon. Hallo. Mhm. Ihr könnt es dann zu Hause an euren Hörgeräten sehen. Ja, dann würde ich einfach sagen, gönnen wir uns eine kleine musikalische Entspannung und der Kapellmeister in Form von Michael hat was anliegen.
Okay, du hast was aufliegende Musik?
Sonst ich habe was aufliegen, eine. Ja. Super. Hab ich. Gut, dann machen wir jetzt für einen Kollegen, der nicht mehr bei uns in der Redaktion dabei ist, leider. Der Tim, der hat uns dieses Jahr, hat er die Redaktion verlassen. Tim Lagemann, ihr erinnert euch wahrscheinlich an ihn. Er war sozusagen mit ABS Urgestein hier. Und er hat ein Lied, das heißt Cocktailständer und ist von...
Vom Jeans-Team.
Vom Jeans-Team. Und ja, ihm zu gedenken und alles Gute für seinen weiteren Lebensweg wünschend, vielleicht hört er uns ja heute auch zu, spielen wir jetzt also noch einmal Cocktailständer.
Jo, hier ist das ABS-Magazin mit unserem Jahresrückblick. Schön, dass ihr dabei seid. Wir unterhalten uns über die Aktionen, über die wir im letzten Jahr, also 2013, berichtet haben. Natürlich nicht unterschlagen müssen wir Blockupy. Da ist ja einiges hat stattgefunden und das war ja auch, da war ja einiges los, oder?
Ja, kann man wohl sagen, ja. Also es gab so eine Art Blockupy-Aktionstage, die wurden am Rebstockgelände sich oder haben sich ein Camp aufgebaut, wo es Informationen ging, wo Leute kommen konnten und auch an Plenar teilnehmen konnten. Es gab eine komplette Infrastruktur mit Essen, Schlafen vor Ort in Zelten, genauso wie ja einfach vorbeischauen und sich Informationen zu holen. Darüber hinaus gab es mehrere kleine Demonstration, größere Demonstration und eigentlich dann die große Demonstration.
Genau, der Freitag war geprägt durch erst eine Blockade der EZB, wo eben verschiedene kleinere Demonstrationen zur EZB hin sind und da verschiedene Blockaden rund um diesen Bereich gemacht haben, so dass eben die Bediensteten da nicht mehr hinkommen sollten. In der zweiten Aktion ging es dann um ganz viele unterschiedliche Punkte, Kritikpunkte, die mit Blockupy angesprochen werden sollen. Also da gab es vor allem eine Aktion wiederum eben zu wem gehört die Stadt, eine symbolische Besetzung. Dann gab es eine Aktion am Flughafen, wo es dann um Abschiebungen und um das ganze Flüchtlingsregime in Deutschland und in Europa ging. Dann gab es eine ganz, ganz tolle Aktion auf der Zeil, wo vom Primark demonstriert worden ist und da in die Geschäfte hineingegangen worden ist und mit den Leuten auch ins Gespräch gekommen worden ist, die da eben eingekauft haben oder auch beschäftigt sind dort. Also das war ganz toll, was da stattgefunden hat. Das war am Freitag und am Samstag war dann eben diese ganz große Demonstration, die dann ja ziemlich traurig vielleicht geendet ist oder ziemlich dramatisch, denn da gab es diesen sogenannten Frankfurter Kessel. Das heißt, die Demonstration ist am Basler Platz gestartet und ist dann von dort durchs Bahnhofsviertel gelaufen, aber gar nicht weit gekommen, sondern ungefähr am Schauspielhaus schon aufgehalten worden. Und da wurde dann der erste Teil der Demonstration eingekesselt, eben in dem, was später Frankfurter Kessel genannt worden ist. Das waren ungefähr 1000 Leute, also sehr, sehr viele Leute, mehrere hundert Leute bis 1000 Leute, die da festgesetzt worden sind.
Darunter auch Landtagsabgeordnete der Linkspartei. Das sind dort festgesetzt worden, Willi van Ooyen und Jan Wissler.
Und das war kein Kessel, der vielleicht eine Stunde ging, sondern der ging tatsächlich von einer halben Stunde, nachdem die Demonstration losgegangen war, also um 12, also circa um 12:30, bis abends um 11 Uhr. Also die Leute standen da wirklich viele, viele Stunden eingekesselt und wurden später dann eben einzeln hinausgebracht und deren Personalien aufgenommen mit verschiedenen Folgen für die einzelnen Menschen. Es war ganz toll zu sehen, dass die Demonstration sich nicht aufgelöst hat, trotz dieses Kessels und trotz vor allem dieser langen Dauer des Kessels, sondern dass die Demonstration zusammengeblieben ist. Also dass auch die Gruppen, die vermeintlich die vermeintlich vielleicht sich nicht darauf einlassen würden, so eine Demo so lange durchzustehen, muss man ja wirklich sagen, bei der Demonstration, sind da geblieben und da haben wirklich die Demonstrierenden gesagt, nee, wir sind hier eine Demonstration und es ist nicht so, dass hier verschiedene Gruppen sind, die nicht zueinander stehen, sondern wir stehen alle zueinander. Und das zeigte sich dann eben auch in den Szenen, dass dann vom Schauspielhaus da Wasser in den Kessel hinabgereicht worden ist, über Eimer, die an Seilen dann hinabgelassen worden sind. Also das war eine ganz tolle Aktion, dass da wirklich die Leute so gemeinschaftlich waren und das zog dann auch in der Presse, aber auch in Frankfurt noch lange Zeit wurde das besprochen und wurde ja noch diskutiert in den Medien, aber eben auch in verschiedenen anderen Demonstrationen.
Ja, das war ja auch ein Thema insofern, als dass es ja dann in der Folge gerade hier in Frankfurt gleich nochmal eine Solidaritätsdemonstration gegeben hat, die eben genau nochmal zum Gegenstand gemacht hat, dass es eben nicht sein kann, unter welchen Bedingungen da die Leute so lange an einer Stelle in einem Nadelöhr sozusagen festgehalten wurden.
Genau. Was auch noch eine gerichtliche Bewertung irgendwann finden wird. Das ist ja auch da geklagt worden.
Und diese zweite Demonstration.
Das Verfahren ist dann noch in der Schwebe.
Und diese zweite Demonstration war ja genauso groß wie die erste Demonstration. Also da kamen wahrscheinlich nochmal ganz andere Leute. Also da hat sich ja vielleicht der Protest sogar eigentlich verbreitert dadurch.
Ja, nicht nur das. Also es waren sogar mehr als an dem eigentlichen Tag. Also eine Woche später haben sich einige Künstler auch einen Kessel sogar gebaut in Form von Holz und haben das sozusagen dann den ganzen Demozug getragen, dieses viereckige Holzelement und nochmal so als Protest gegen diesen Kessel deutlich zu machen in dieser künstlerischen Form. Dieses wurde dann mitten auf dem Willy-Brandt-Platz abgestellt, stand dann auch einige Tage, ich glaube sogar 3-4 Wochen, konnte man das besichtigen, zuzüglich mit Bildern, die von dem eigentlichen Kessel an dem besagten Blockupy-Samstag da fotografiert worden waren.
Jo, ein ganz anderes großes Thema, das uns in diesem Jahr wirklich beschäftigt hat, Datensicherheit. Kommunikation in Datennetzen, NSA-Spionage. Mhm. Also wir haben uns da in einigen Sendungen da ein bisschen ausgiebiger mit beschäftigt. Zum einen, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, wenn wir im Internet surfen? Wie funktioniert das, dass wir unsere Daten sicher verschlüsseln? Ist das notwendig? Ist das sinnvoll? Kann das funktionieren?
Macht das überhaupt Sinn? Kann man das denn überhaupt? Kann man überhaupt im Internet irgendetwas sicherstellen?
Knifflige Frage, und da gibt's auch keine einfachen Antworten. Also da muss man wirklich ins Detail gehen. Wir haben uns da ein bisschen mit beschäftigt. Also zum einen haben wir geguckt, wie funktioniert das überhaupt in den Datennetzen? Was ist davon zu halten? Weil da kamen ja auch dann einige Veröffentlichungen durch den Kollegen Snowden zutage, wo sozusagen eine Menge auch in der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Und dann haben wir uns auch nochmal speziell mit Werkzeugen beschäftigt, die also ganz klar jedem Einzelnen auch helfen können, seine Kommunikation zu verbessern. Also da haben wir uns ein bisschen mit beschäftigt. Am Rande haben wir zum Beispiel auch noch mit Leuten gesprochen, die sich zu diesem Thema auch insgesamt engagieren. Zum Beispiel da eine Kollegin da in Darmstadt. Da gibt es ja einen US-amerikanischen Horchposten, und die machen da immer Spaziergänge hin und so. Hatten wir auch Picknick. Mal im Studio.
Genau. Picknick machen sie.
Ja, genau.
Also regelmäßig in Darmstadt-Griesheim treffen sie sich und machen Picknick. Das wurde natürlich versucht zu unterbinden aus mehreren Stellen. Also sowohl die Menschen, die das privat angemeldet haben, als auch diejenigen, die vor Ort waren, wurden darauf hingewiesen, dieses nicht machen zu dürfen. Also alles, was über 20 Menschen dort an dem Gelände auf der Wiese stattfinden sollte, durfte nicht stattfinden, auch nicht unter einer Genehmigung von einer sogenannten Mahnwache. Ja, das ist mal jetzt mal wieder so eine Art andere Art von Staatsgewalt, nenne ich mal jetzt mal ganz simpel. Wir waren ja bei der Blockupy-Geschichte bei der Staatsgewalt. Da kommen wir jetzt hier in diesem Bereich auch in eine ähnliche Situation. Ja, das hat uns beschäftigt.
Jo, also das waren so ein bisschen die heißen Themen für uns in der ersten Hälfte des Jahres. Wir hören jetzt noch eine kleine Musik, und dann hören wir uns gleich nach wieder und schauen mal, wie geht's in der zweiten Jahreshälfte weiter.
So, und da sind wir wieder zurück für euch. Die zweite Jahreshälfte, ja, das war der Juli. Da hatte der Michael ja im Prinzip schon gesagt. Aber im Juli ging es natürlich auch um Menschenrechte und Polizeigewalt. Das
ja,
war
aber
eine
Juni,
Sendung.
Juni haben wir noch. Und zwar Juni waren wir auf dem Hessentag.
Ach ja, stimmt ja. Hessentag und war ja dieses Jahr
dort
auch.
Gab es ja auch eine riesengroße Präsenz, wie eigentlich schon seit Jahrzehnten auf dem Hessentag.
Ja, das ist etwas, was uns auch dieses Jahr beschäftigt hat hier beim ABS. Das ist die Präsenz der Bundeswehr bei öffentlichen Veranstaltungen und im Speziellen auch die Präsenz der Bundeswehr in Schulen. Und da gibt es von der SOLID, das ist die Jugendorganisation der Linkspartei, Aktionen unter dem Motto kein Werben fürs Sterben, und die haben wir auch interviewt, hatten wir auch jemanden zu Gast hier im Studio. Und beim Hessentag gab es eine große Aktion gegen das Camp der Bundeswehr, wobei die Bundeswehr dieses Jahr nicht ganz so präsent war, weil ihr erinnert euch vielleicht, es gab ja in diesem Sommer auch Hochwasser wieder in Deutschland, Elbe-Hochwasser war das, ne, in Ostdeutschland, und da war sehr viel Bundeswehr eingesetzt, dass also die Massen der Bundeswehr nicht so groß waren auf dem Hessentag wie sonst. Warum erzählen wir hier vom Hessentag? Ich hatte die Ehre, mit anderen Kollegen von nicht kommerziellen Lokalradios in Hessentag ein sogenanntes Hessentags- und Veranstaltungsradio 10 Tage lang zu machen. Und da haben wir uns auch mit diesen Thematiken auseinandergesetzt. Und da hatte ich dann sozusagen das Thema hier in den Muttersender mitgebracht. Kein Werben fürs Sterben. Bundeswehr in Schulen, an Schulen, und das wird auch ein Thema sein, das uns sicherlich auch in Zukunft weiter beschäftigen wird. Die Werbeaktionen der Bundeswehr werden immer aggressiver, sowohl in Medien als auch in Schulen, auf Ausbildungsmessen. Es gibt aber auch Schulen, die sich da gegenstellen, also die auch für sich Konferenzbeschlüsse herbeigeführt haben, keine Bundeswehroffiziere, keine Presseoffiziere mehr oder Werbungsoffiziere mehr in ihre Schulen Schulen einzuladen, was zu großer Aufregung auch in der Politik geführt hat. Es gibt auch Schulen, die erlauben der Bundeswehr Zutritt nicht nur in die Schule, sondern geben ihnen auch Unterrichtszeiten, dass also Bundeswehroffiziere vermeintlich staatsbürgerlichen Unterricht geben, obwohl sie gar keine Berechtigung, keine Befugnis dafür haben. Also da ist ein großes Spannungsfeld und auch an diesem Thema werden wir dranbleiben. Ich selbst habe jetzt vom Rückblick den Ausblick. Es gibt also hier in der Region in diesem Jahr auch einige Ausbildungsmessen, die stattfinden werden, wo die Bundeswehr sich auch schon angekündigt hat. Und da habe ich also für mich persönlich vor, da auch mal ein Auge oder mehrere Augen drauf zu werfen.
Ja, man kann auch vielleicht zuzüglich dazu sagen, also was jetzt ganz speziell Bundeswehr betrifft oder halt auch diese Arten von Proteste, die wir eben gerade erwähnt haben. Es gibt jetzt sozusagen neue Maßnahmen, die nicht nur von der Bundesrepublik in Angriff genommen wird, sondern auch Maßnahmen, die an private Unternehmen weitergegeben werden. Und zwar, dass halt, ich sag mal so eine Atmosphäre herrscht für den Bundesrat und für den Bundesamt, dass natürlich eventuell Aufstände oder eine Art Bürgeraufruhr geben könnte. Und unter diesen Bedingungen hat sich natürlich einfach mal Berlin überlegt, wir übergeben das mal an ein unabhängiges Unternehmen und schauen, wie könnte man diese Proteste bändigen, kontrollieren, vielleicht auch zerschlagen.
Ja, also darüber hatten wir auch dieses Jahr berichtet. Ich weiß aber gar nicht mehr, wann das war. Das war mit dem Tim noch zusammen eine Sendung, die ich gemacht habe. Ja. Das ist also, geht jetzt nicht so sehr auf nur bundesrepublikanisches Bestreben zurück, sondern das ist eine europäische Einrichtung.
Europaweit.
Und das haben die neuen europäischen Verträge möglich gemacht, dass es also Notstandsgesetze gibt, die wenn dieser Notstand ausgerufen wird, das heißt auch verändert worden, das gegenüber der Vergangenheit, hat man also den Weg gewählt, dass man es outgesourced hat. Also es werden dann keine staatlichen Stellen zur Aufstandsbekämpfung mehr herangezogen, sondern es gibt Agenturen und dort werden Leute paramilitärisch quasi bewaffnet. Die trainieren momentan in Griechenland. Das ist eine Truppe von bisher um die 4000 Mann, die bewaffnet sind und die an Krisenherden innenpolitisch in Europa eingesetzt werden können. Und auch das ist ein Thema, da werden wir wahrscheinlich auch in Zukunft wieder dranbleiben müssen. Das interessiert uns. Ist natürlich auch sehr erschreckend, dass also die Staaten Europas da auch etwas abgeben, was eigentlich in Demokratien das Gewaltmonopol liegt normalerweise beim Staat und sie geben es in private Hände. Wird sich zeigen, was daraus wird. Darüber haben wir auch berichtet und das geht natürlich in eine ähnliche Richtung wie auch kein Werben fürs Sterben, wobei das eine Dimension angenommen hat, dass in Europa Menschen- oder Bürgerrechte so ohne weiteres außer Kraft gesetzt werden können nach diesen neuen Verträgen, die da unterzeichnet wurden. Das ist eine Dimension. Ja, also es könnte zum Beispiel bedeuten, dass irgendwelche Blockupy-Proteste irgendwann mit Waffengewalt niedergeschlagen werden können. Also nicht durch Ordnungshüter, wie wir es bisher kennen, Kessel, sondern das ist dann also bis hin zu, ich möchte es gar nicht weiter ausmalen.
Ja, werden auf jeden Fall darüber berichten. Ja, weitere?
Immer wieder haben wir uns beschäftigt, das ganze Jahr über und auch schon davor und eben wieder auch in der Zukunft, mit der Antira-Bewegung oder mit antirassistischen Protesten. Und das möchte ich mal für den August ganz exemplarisch an einem Bericht vorstellen, den wir da mit Marie-José und Olivier hatten, die sich in, ich sag mal, ihrem Asylbewerberlager in Blankenburg gegen das Leben in dem Lager selbst zur Wehr gesetzt hatten. Das war schon 2011. Sie haben da protestiert und haben da erreicht, dass sie eben in Privat- oder in Wohnungen ziehen können, nicht irgendwo vor der Stadt in einem Lager leben müssen, sondern eben in normalen Wohnungen leben können. Und das war auch so ein bisschen für uns der Anlass, oder das war mit ein Beginn für diese neue Flüchtlings Protestwelle oder diese selbstorganisierten Flüchtlingsproteste, die wir ja auch im letzten Jahr ganz, ganz viele hatten. Also einerseits mit Protestmärschen nach Berlin, wo die Leute nach Berlin gegangen sind, obwohl sie eigentlich der Residenzpflicht unterliegen, wo sie verschiedene Camps aufgebaut haben. Ganz bekannt sind da eben das Camp auf dem Oranienplatz in Berlin oder das jetzt in Hamburg, Lampedusa in Hamburg nennt sich die Gruppe, die das macht. Und die kämpfen eben gegen die Residenzpflicht, gegen die Gutscheine, mit denen sie dann nur einkaufen dürfen, die sie bekommen, gegen das Racial Profiling, was man eben ja dauernd eigentlich auch selber miterlebt, dass da Leute, die ja phänotypisch, also irgendwie ausländisch aussehen oder vielleicht nicht auf den ersten Blick deutsch aussehen, dass sie kontrolliert werden, ob sie einen Aufenthaltstitel haben oder nicht. Und sie kämpfen eben auch tatsächlich für den Aufenthalt in Deutschland, den sie haben wollen.
Jo, das sind alles Themen, die wir auf unserer Liste haben, die wir bearbeiten redaktionell. Und wir werden da auch weiter für euch dranbleiben. Wir spielen jetzt erstmal noch eine Musik und wir hören uns gleich wieder.
Ja, wir sind immer noch hier bei ABS Magazin. Hier geht es weiter im Jahresüberblick 2013. Wir hatten gerade das Thema Flüchtlinge und was eigentlich so gelaufen ist, beziehungsweise immer noch aktuell läuft. Zuzüglich will ich nochmal dazu sagen, dass natürlich gerade unser Frankfurter Flughafen sehr groß daran beteiligt ist, diese Flüchtlinge hier der Bundesrepublik auch in ihre Länder wieder zurück zu transportieren. Da ist er natürlich ganz, ganz groß im Geschäft, der Fraport-Betreiber. Und das jetzt nochmal zuzüglich. Also es ist auch eigentlich ein Thema hier für Rhein-Main, ob sie jetzt Terminal 3 bauen wollen oder auch andere.
Das zweijährige Jubiläum der neuen Lande bzw. Startbahn.
Genau, haben wir auch drüber berichtet. Ja, aber es gibt noch aktuelle Themen und ich denke, ich werde auch in der nächsten Zeit immer wieder neue Sachen berichten, mit welchen Geschäften und wie das Unternehmen Fraport sich weiterhin hier im Rhein-Main etabliert.
Ja, und Unternehmen Fraport ist eigentlich auch eine Überleitung. Ich weiß zwar nicht, ob die so gut ist, aber sie passt irgendwie, denn Politik und Wirtschaft sind miteinander verbandelt hier in Hessen, wie auch in anderen Ländern, auf die eine oder andere Art und Weise. Und wir hatten ja das Jahr 2013 eine Landtagswahl und auch dazu hat das ABS Magazin
eine
Bundestagswahl, ja, die hatten wir auch in Hessen. Ja,
also wir hatten Landtagswahl ja, und gut. Wir hatten Bundestagswahl.
Wir hatten Landtagswahl und Bundestagswahl. Und auch beim ABS-Magazin haben der Ben und ich uns vorgenommen, eine kleine Elefantenrunde für Frankfurt zusammenzubringen. Und es ist uns gelungen, die Spitzenpolitiker für den hessischen Landtagswahlkampf aus den Frankfurter Wahlkreisen hier ins Studio zu bekommen. Wir hatten Ulrich Wilken da, wir hatten jemanden von den Grünen da, von der CDU, von der SPD. Von der CDU war es, fällt mir gerade der Name nicht ein. Das war diese Namensdoppelung. Es war einmal Jürgen Gaspar von der SPD und Ulrich Kasper von der CDU. Und Ulrich Wilken war da, Volker Berghut für die Piraten. Der hat allerdings für den Bund kandidiert und Markus Bocklet von den Grünen. Vielen Dank, die Etta hat mir da gerade aus der Bredouille geholfen, indem sie mir ein Blatt zugeschoben hat. Und haben wir also versucht, die Landtagswahl zu begleiten und man bemerkt, dass die FDP fehlt. Die FDP hatte sich hier nicht angemeldet. Wir mutmaßen im Team hier beim ABS, dass das auch dann dazu geführt hat, dass die FDP so schlecht im Landtagswahlkampf abgeschnitten hat, weil sie haben die Möglichkeit, sich hier darzustellen, nicht genutzt und haben es gerade noch in den Landtag geschafft, die Bundes-FDP nicht. Ja, also das war auch ein Thema, die aktuelle Tagespolitik interessiert uns immer und wir werden uns auch weiterhin dafür interessieren. Aber unsere Sendezeit schreitet immer weiter voran und die Stunde ist eigentlich schon fast rum. Und wir haben so viele Themen noch gar nicht besprochen, die auf unserer Liste eigentlich standen, die wir besprechen wollten. Einmal hatten wir auch den Ausländerbeirat hier. Bei uns kann man vielleicht noch kurz erwähnen.
Der Prozess gegen die vermeintlichen zwei RZ-Aktivistinnen war uns wichtig. Haben ihn begleitet das ganze Jahr über.
Ja, sind
die Themen. Initiative Christi Schwundeck war kam auch vor zu ihrem Jubiläum, zu ihrem zweijährigen Jubiläum.
Zum traurigen Jubiläum, ja.
Genau, wir hatten auch noch andere Themen wie Ostermarsch, der eigentlich auch sehr interessant war, auch nicht erwähnt. Wir haben auch noch andere viele Themen nicht erwähnt, aber das
Amnesty International
zum
war
Beispiel,
bei uns dieses
also das ist eigentlich eine große, große Liste, die wir hier vorzählen können. Wir hoffen natürlich, dass ihr weiterhin hier beim ABS-Magazin dabei bleibt, uns zuhört, uns vielleicht auch mal schreibt auf unsere ABS magazin.de Seite. Schreibt uns, wenn euch Themen interessieren oder wenn ihr denkt, ihr müsstet auch was dazu sagen. Wir freuen uns immer wieder über neue Themen oder auch neue Gesprächspartner.
Vielleicht sollten wir da unsere Adressen nochmal durchgeben. Also, wer sich während einer laufenden Sendung am Chat beteiligen möchte, das ist absmagazin.de. Da sind auch die aufgezeichneten Sendungen zu finden, die Zusammenschnitte. Und wer uns als Redaktion direkt erreichen möchte, der wende sich bitte an abs-magazin@gmx.de. abs-magazin@gmx.de und da kann man uns auch direkt erreichen.
Ja, vielen Dank. Jo,
es hat uns gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt. Ja. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Wir sehen uns also auch im nächsten Jahr wieder, jeden Mittwoch 16 bis 17 Uhr bei Radio X.
Wir sehen uns nur, wenn ihr ganz fest in eure Lautsprecherboxen blickt. Dann könnt ihr uns zwischen dem Tuch, das dort vor den Reflektoren aufgespannt ist, vielleicht erkennen.
Auch unsere Silhouette.
Das bezaubernde Lächeln von Dada und Eta.
Das sind magische Strahlen, sage ich
und
dir.
Und von Michael und die bezaubernden Worte immer von Nils
natürlich. Ja, und natürlich hoffentlich auch Sascha und
Andi,
Milan
und Cordelia.
Und Andrea.
Ja, und wer vielleicht sonst noch zu uns
und Gabi.
Findet.
Genau,
vielleicht
wir haben eine neue Redaktionskollegin, aber das werdet ihr alles dieses Jahr neu erleben können.
Habt Geduld, hört zu, jeden Mittwoch von 16 bis 17 Uhr, wenn es dann heißt, hier ist das ABS-Magazin. Wir verstehen die Welt nicht mehr, aber wir reden mal drüber.
Bis dahin.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ciao.